Willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Kolosserbrief, die vorletzte, und wir lesen nachher einen Bibeltext aus Kolosser 3, aber ich möchte mit was anderem einsteigen. Und zwar, Kinder wurden gefragt, ob man denn heiraten solle. Anita, 9 Jahre, antwortete, für Mädchen ist es besser, wenn sie Single bleiben, aber nicht für Jungs. Jungs brauchen jemanden, der hinter ihnen herräumt. Was kann man denn tun, damit Ehen gut werden, war eine weitere Frage. Und der 8-jährige Aaron, der meinte, man solle besser nicht den Namen seiner Frau vergessen, sonst ginge es bergab mit der Ehe. Und David, ebenfalls 8, rät, Männer müssen gut küssen können. Dann werden die Frauen schon vergessen, dass die Männer nie den Müll raustragen. Soweit die Fragen, die Antworten der Kinder auf die Frage, wie sieht es denn aus mit Ehe? Wir leben ja in einer Zeit, wo man immer wieder merkt, dass das Thema Ehe in aller Munde ist und an der Ehe so gerüttelt und gezerrt wird. Und manchmal wird den Christen vorgeworfen, sie hätten so ein rückständiges Bild von Ehe und Familie, eine Ethik oder Moral, die aus dem Mittelalter kommt oder zumindest altertümlich ist oder wie auch immer. Und lebenslange Treue wird so gesagt, das sei von gestern. Heute in einer multioptionalen Welt, dann ist es doch eigentlich hinderlich, wenn man sich ein ganzes Leben lang bindet. Es sind da die ganzen Chancen, die man sich damit verbaut. Es gibt doch immer wieder neue Optionen und die müsse man natürlich auch ausnutzen. Und Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, das schränke doch die Freiheit aller ein. Dass sich dann doch wieder 90% entscheiden für Mann und Frau, das steht auf einem anderen Blatt. Oder Kindererziehung mit klaren Regeln und mit einem klaren Konzept oder Ideen, das schränke doch eigentlich die Expertise der 3-jährigen Experten ein, die genau wissen, was für sie gut ist. Und schon sind wir mitten in dem Thema drin. In dem Kolosserbrief ging es in den letzten Versen, in den letzten Sonntagen hauptsächlich darum, wie sieht denn dieses neue Leben, was Christus uns schenkt, aus? Wie sieht das aus? Alter Mensch, neuer Mensch, ihr erinnert euch vielleicht an die Mode, die außer Mode gekommen ist, die Klamotten, die kein Mensch mehr trägt, weil es einfach ein alter Mensch ist, weil es eine alte Phase ist, eine Situation, eine Lebensepoche, die vorbei ist. Und am letzten Sonntag ging es um die Gemeinschaft und das Miteinander. Wieder etwas konkreter, wie sieht denn das aus? Alter Mensch, neuer Mensch, und wie sieht das neue Leben in Christus aus? Heute lesen wir einen Bibeltext, der sehr konkret ist, wo es in Beziehungen, um Beziehungen geht, wo Paulus direkt in verschiedene Beziehungen hineinspricht, in die Ehebeziehung, in die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern, in die Beziehung von Vätern zu ihren Kindern und in die Beziehung, was den Job betrifft, um Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen im weitesten Sinne. Der Text, wenn wir ihn lesen, ist einer der Texte, der am häufigsten missverstanden wird. Und es ist einer der Texte, der dazu da ist, dass manch einer die Bibel nimmt und nach dem Lesen des ersten Verses sie zuschlägt und sagt, ich wusste es schon immer. Okay, können wir den Text lesen? Haltet die Bibeln fest oder das Telefon oder was auch immer ihr habt. Dort heißt es in Kolosser 3 ab Vers 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es der Herr von euch erwartet. Muss ich in Deckung gehen? Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in jeder Hinsicht, tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubiedern, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Wer doch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Dann wird niemand bevorzugt. Ihr Herren, behandelt nun eure Sklaven gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Schon beim Lesen dieses Textes, der jetzt auf diesen beiden Folien war, wird klar, dass es ein anspruchsvolles Thema ist. Vielleicht sitzt du hier und denkst, na mal sehen, was heute kommt. Na mal sehen, wie er sich heute schlägt. In der Elberfelder Bibel 1905 stand hier noch, ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Zugegeben, es ist ein Thema, mit dem man eigentlich nur baden gehen kann, wenn man darüber predigt. Schon lange denke ich darüber nach, wie ich das heute vermitteln kann. Und ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass jemand anders die Predigt übernimmt. Stand auch im Plan drin, aber wie durch ein Wunderwerk stehe ich heute hier. Und darum möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben. Denn wie jeder Abschnitt in der Bibel ist auch der hier nicht isoliert zu betrachten, sondern in dem Kontext eingebettet, in dem er nun mal steht, den ich vorhin schon etwas angeschnitten habe. Wie ein Kleidungsstück, das nicht mehr passt, fordert uns Paulus auf, den alten Mensch auszuziehen. Nicht, weil wir sagen, das Alte ist eigentlich noch schön und ich hänge daran, sondern Paulus benutzt ganz bewusst diesen Vergleich mit dem Kleidungsstück, weil dann jeder sagt, das muss einfach weg, das hatte seine Zeit. Und ihr habt alle solche Sachen im Schrank liegen, die ihre Zeit hatten, wo ihr vielleicht noch wehmütige Erinnerungen dran habt, aber ehrlich gesagt, würdet ihr es nicht mehr tragen. Und diesen Vergleich nutzt Paulus ganz bewusst, weil er nämlich dort die Emotionen anspricht und sagt, hey, du hängst nicht mehr daran. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Wie sieht denn dieses neue Leben in Christus konkret und in den verschiedenen Bereichen aus? In einigen Bibelübersetzungen wird dieser Abschnitt, den wir heute haben, überschrieben mit, wie das neue Leben in der Familie sichtbar wird. Ich habe auch eine Überschrift gewählt, die könnte auf einer der nächsten Folien auftauchen. Und die ist so ähnlich formuliert. Jesus fragt uns, ob wir unsere Beziehungen untereinander, also Mann und Frau, Kinder, Eltern, Väter, Kinder oder im Job, ob wir diese Beziehungen von ihm formen und gestalten lassen wollen. Er fragt uns quasi nach dem Zutritt, nach seinem Zutritt in diese Beziehungen, in unsere Lebensbereiche rein und fragt so, lässt du mich rein? Nein. Er bittet um Zutritt zu diesen Räumen. Wenn er den freien Zutritt bekommt, dann wird er uns helfen, das Nötige zu tun, damit aus dem häufig gegeneinander oder nebeneinander ein Miteinander und ein Füreinander wird. Nicht alles trifft auf jeden zu. Und ich denke bei diesem Thema an jene, denen es wehtun kann, weil sie alleine geblieben sind, weil sie vielleicht verwitwet sind. Oder weil sie merken, dass ihr Ringen um ihre gute Ehe Schiffbruch erlitten hat. Diejenigen, deren Verhältnis zu ihren Eltern vielleicht zerrüttet ist, wo auch keine Aussicht auf Besserung besteht oder die im beruflichen Kontext einfach frustriert hingeschmissen haben und die innerlich gekündigt haben vielleicht schon vorher. Gott hat euch nicht vergessen, sein Erbarmen gilt euch. Aber ich brauche heute eure Geduld in den nächsten Minuten, wenn es um die geht, die hier in diesem Text, in den Versen angesprochen werden. Wenn man von dem Thema Ehe spricht, ist eins festzustellen. Wir leben jenseits des Paradieses. Und da geht die Bibel relativ nüchtern damit um. Im Garten Eden sind Mann und Frau füreinander geschaffen, die aufeinander bezogen sind, sind füreinander gestaltet worden. Viele Dinge, das allermeiste in der Schöpfung, hat dort durch sein Wort ins Dasein gerufen. Beim Mensch, bei Mann und Frau, legt er selbst Hand an. Das ist das Auffällige. Den Mann formt er mit seinen Händen. Die Frau formt er genauso mit seinen Händen. Und da sieht man schon, dass es etwas Besonderes ist, dass Mann und Frau etwas Besonderes sind. Und er sagt in 1. Mose, in den ersten Kapiteln, als Mann und Frau schuf er sie, zum Ebenbild Gottes schuf er sie. Beide gemeinsam verkörpern das Ebenbild Gottes. Sie sind zueinander, füreinander geschaffen. Adam und Eva begannen im Paradies, aber dann ging es irgendwie bergab. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, welche Ehe in der Bibel die glücklichste war? Vielleicht schauen wir uns mal einige an. Adam und Eva, sie begannen im Paradies. Alles war super. Wie gesagt, dann ging es so sukzessive bergab. Sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Abraham und seine Frau Sarah, er hat sie zweimal verleugnet und sie als seine Schwester ausgegeben. Und als es mit dem eigenen Nachwuchs nicht geklappt hat bei seiner Frau, hat er kurzerhand die Magd geschwängert. Isaak und Rebekka, wieder die Kinder davon, haben jeweils einen Sohn, Esau und Jakob, bevorzugt und sich so gegeneinander ausgespielt. Das ist auch nicht unbedingt das, wo man sagt, das ist eine Ehe, die sich gleichberechtigt um Kindererziehung kümmert. David war als Ehemann kein wirklicher Siegertyp. Er hat Zehntausende geschlagen, sagt das Volk. Saul, als vorheriger König, nur Tausende. Aber in seiner Ehe, hat man nicht zugejubelt. In seinen Ehen, muss man sagen. Salomo, noch schlimmer. Tiefe, liebevolle Beziehungen mit mehreren hundert Frauen. Wie soll das funktionieren? Da sieht man ja anhand der Zahl der Frauen, wie viele Frauen für ihn wert sind. Da gibt es nicht die eine, sondern die ein fast tausend. Hiob, als es ihm schlecht ging, was rät ihm seine Frau? Sie sagt, häng deinen Glauben an diesen Gott doch an den Nagel und stirb. Was ist das für eine Ehe? Was sagt das aus? Ja, dann hör doch auf zu glauben und verrecke oder wie auch immer. Was ist das denn? So erzählt die Bibel von der Wirklichkeit des ehelichen Lebens. Relativ nüchtern. Und irgendwie ist mir das sympathisch. Weil wir jenseits des Paradieses leben. Nicht im Himmel leben. Noch nicht. Und genau dafür schreibt Paulus. Für eine Welt jenseits von Eden. Wo Unterordnung, Macht, Kontrolle, Konflikt, die ganze Bandbreite an der Tagesordnung sind. Und irgendwie dazugehören. Ursprünglich sollten Mann und Frau miteinander Gottes Ebenbild sein. Sich als Gehilfen ergänzen. Sozusagen die Lücken des anderen ausfüllen. Gemeinsam eins sein. Aber dann kam es einfach zum Kampf der Geschlechter. Und das ist nicht Gottes ursprüngliches, noch seine ursprüngliche, noch seine letzte Idee. Aber Paulus schreibt, wo es hingeht. Auf den Folien hier sehen wir aus Kolosser 3, Vers 11, der Vers, der unserem Text vorausgeht oder ein bisschen vorher. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder gar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist in allem. Oder noch deutlicher in Galater 3, Vers 27, einen weiteren Brief von Paulus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden und Nichtjuden mehr. Sklaven und Freie, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Und irgendwo dazwischen, zwischen Genesis, also 1. Mose 3 und Galater 3, liegen die Worte von Kolosser 3, unserem heutigen Bibeltext. Für irgendwo dazwischen ist das geschrieben. Die Bibel redet also relativ nüchtern von Ehe. Und nach wie vor steht die Frage Jesu, verschaffst du mir Zutritt zu diesem Raum? Gott möchte, Jesus möchte der Dritte in diesem Bund sein. Und in manchen frommen Kreisen schließt man aus diesen Worten, die dort stehen, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, beziehungsweise ihr Männer liebt eure Frauen, schließt man aus diesen Worten, die Frau soll dem Mann gehorchen. Der Mann soll der Frau sagen, wo es lang geht, alle wichtigen Entscheidungen treffen und die Frau folge dann ergeben der höheren Weisheit des Mannes. Und es ist schon erstaunlich, wie sich manche so aufpusten, so als kleine Napoleons und Mann sein wollen, dieser Mann sein wollen oder die auf der anderen Seite ein Pascha-Gehabe an den Tag legen und damit denken, damit erfülle ich den Bibelvers. Wenn wir die anderen Briefe von Paulus zu Rate ziehen, um diesen hier zu verstehen, um den Text zu verstehen, dann gibt es im Epheserbrief einen erhellenden Satz, der vor diesem ganzen Abschnitt steht. Dort heißt es nämlich, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Der eine ordnet sich unter den anderen. Und da schreibt Paulus nicht nur, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das ist ein ganz anderer Ton. Die platte Erklärung von Befehl und Gehorsam, also jemand befiehlt und ein anderer befolgt, die scheidet also aus. Solche Ehebilder, die sind vom wirklichen Leben entfernt und die sind auch von dem Bild der Ehe, was in der Bibel gezeichnet wird, weit entfernt. Nancy und ich, wir sind dieses Jahr 16 Jahre verheiratet. Ich glaube nicht, dass wir schon alles gesehen haben, was Ehe zu bieten hat. Ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Menge an Erfahrung fehlt. Aber es fällt mir schwer, so eine Situation wachzurufen oder mir irgendwie ins Bewusstsein zu rufen, wo es um Befehl oder Gehorsam gegangen wäre, um Befehl und Gehorsam gegangen wäre. Das Thema, das stellt sich uns irgendwie nicht. Wo Vertrauen eine Rolle spielt, wo Vertrauen ja, herrscht, da wird nicht befohlen. Es gab schwere Entscheidungen, die wir treffen mussten. Die Entscheidung, in Deutschland alles zurückzulassen, nach Kenia zu gehen, die Entscheidung, nach Berlin zu gehen, die Entscheidung, wieder vielen Ratschlägen mit einer bestehenden Gemeinde in den Gemeindedienst einzusteigen, statt eine neue Gemeinde zu gründen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen mussten. Und da ging es, ich kann mir absolut nicht vorstellen, hier nach Befehl und Gehorsam zu handeln. Das funktioniert nicht. Wir brauchten die Weisheit und die Einschätzung vom anderen und von anderen Menschen um uns herum. Den Rat von Dritten, Gebet, um dann am Ende zu einem gemeinsamen Ja zu kommen. Und dabei ging es nicht um Befehl und Gehorsam. Es geht darum, dass Jesus sich in unsere Ehen, in die Beziehungen einmischen möchte, in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, als Ehepartner. Und man könnte das so zusammenfassen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger 1. Mose 3 und ein bisschen mehr Galater 3. Ein bisschen weniger Sündenfall, ein bisschen mehr von der neuen Schöpfung. Ein bisschen weniger Adam, ein bisschen mehr Jesus, so wie das der Theologieprofessor Michael Herbst mal auf den Punkt gebracht hat. Worum geht es denn jetzt in den Versen 18 und 19? Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es der Herr, da steht es auch nochmal, wie der Herr von euch erwartet. Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Respekt und Ehrerbietung dem anderen gegenüber drückt unseren Respekt gegenüber Jesus aus, gegenüber Gott aus. Und auch heute noch gilt, was Jesus seinen Jüngern damals zu der Zeit schon gesagt hat: In der Welt herrscht Unterwerfung, frei nach Markus 10. In der Welt herrscht Unterwerfung. Das soll bei euch nicht so sein. Wer unter euch groß sein will, der soll ein Diener sein. Wir unterwerfen uns also nicht dem Pascha-Ehemann oder der Matronen-Ehefrau. Paulus spricht Mann und Frau bei ihren tiefen Bedürfnissen an in diesem Text. Es geht ihm nicht darum, Politik zu machen. Es geht ihm nicht um eine Gesellschaftsordnung. Es geht ihm nicht darum, eine Gemeindeordnung vorzuschreiben. Von den Frauen, sagt man mir, ist es ein tiefes Bedürfnis, geliebt zu werden, geschätzt zu werden, bewundert zu werden. Deshalb spricht Paulus die Männer an: Liebt eure Frauen. Sie sehnen sich nach Zärtlichkeit, Nähe und einer warmherzigen Atmosphäre, danach, dass sie sich emotional entfalten können. Interessant ist die Beobachtung, dass Frauen mit einer Beziehung schneller unzufrieden sind als Männer, weil sie offenbar bedeutend öfter als Männer ein emotional befriedigendes Verhältnis erwarten, ein Zusammenleben erwarten. Bei Männern hingegen, die sind dort toleranter. Ihnen ist es ein tiefes Bedürfnis, respektiert zu werden. Manche Untersuchungen gehen davon aus, ihr Wunsch zu heiraten, eine Ehe einzugehen, der fußt auf dem Bedürfnis nach Ordnung und Struktur. Und es ist bewiesen, dass Männer, die alleine sind, weniger lang leben als Frauen, die alleine leben. Vielleicht ist das so eine angeborene Tendenz. Und durch Frau, Kinder zu Hause bekommen sie so eine grundlegende Sicherheit, ein Raster. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir brauchen das, wir würden irgendwas machen. Aber wenn wir so ein Raster haben, wenn wir Verbindlichkeiten, Pflichten haben, um die wir uns kümmern, dann können wir aufblühen. Dann können wir uns entfalten. Wenn wir das nicht haben, wenn wir einfach so in den Tag hinein lottern, dann können sich die Männer wahrscheinlich vorstellen, was rauskommt. Und die Frauen befürchten es. Die Bedürfnisse sind verschieden, die Männer und Frauen haben. Es ist so eine positive Spannung, aber sie passen ineinander wie Gegenstücke. Sie brauchen sich irgendwie gegenseitig. Und da bilden sie ein Ganzes. Und gleichzeitig werden wir von Jesus bei unserer Aufgabe und bei unserer Gefährdung angesprochen. Bei unserer Aufgabe und bei unserer Gefährdung. Ich will jetzt mal ganz direkt sprechen zu Frauen und zu Männern. Die anderen können jeweils weghören. Also erstmal für die Männer. Ihr Frauen, ihr könnt weghören, das braucht euch nicht zu interessieren. Ihr könnt nochmal nachdenken über den Text oder lesen. Du, lieber Ehemann, der Eindruck, den ich habe und der bei mir ganz viel wachgerufen hat, der in der Predigt an mich rankam, die mich sehr bewegt hat, und den ich so übernommen habe. Du, lieber Ehemann, ich möchte, dass du deine Frau liebst. Und das bedeutet, dass du dich um sie mühst. Ich möchte, dass du sie nicht als deine Putzfrau und Liebesdienerin behandelst oder wie ein praktisches Möbelstück, das selbstverständlich da ist, ohne Beachtung zu verdienen. Ich möchte, dass sie sich in deiner Nähe entfalten kann mit ihren Gaben. Erzählt. Gib dir Mühe, auch von dir zu erzählen. Ich möchte, dass du sie wieder fragst, wie ihr Tag war. Ich möchte, dass du sie mit überraschenden Geschenken erfreust. Sorge du dafür, dass ihr gemeinsam gute Dinge unternehmt. Ich möchte, dass du dich in Acht nimmst, nicht laut wirst oder übermächtig. Ich möchte aber auch, dass du dich nicht zurückziehst und innerlich verweigerst. Ich möchte, dass du deiner Frau gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Lass sie spüren, wie wertvoll und bedeutend sie ist. Tritt zurück, wenn immer sie vorne stehen und herauskommen kann. Kein Opfer ist zu groß, wenn es darum geht, deine Frau zu ehren. So ehrst du mich und so dienst du mir. Und zugleich wirst du genauso heil. Und die Wunde von Eden kann anfangen, sich zu schließen. liebe Männer, das war für euch. Liebe Frauen, jetzt können die Männer, die haben noch nachzudenken jetzt. Liebe Frauen, du, liebe Ehefrau, ich möchte, dass du deinem Mann mit tiefem Respekt begegnest. Du kennst ihn, auch mit seiner Armseligkeit. Fang nicht an, auf ihn herabzusehen. Lass nicht zu, dass es bei euren Treffen spöttisch und spitz zugeht, wenn ihr über Männer redet. Schau nicht auf ihn als das schwächere und schlechtere Geschlecht herab. Schau zu ihm auf, weil auch er ein Ebenbild Gottes ist wie du. Suche nicht die beherrschende Kontrolle über euer gemeinsames Leben. Unterordnen heißt nicht dominieren, kontrollieren, manipulieren, dirigieren. Ich möchte, dass dein Mann deine Achtung und Wärme spürt. Hilf ihm, aus seiner Sprachlosigkeit herauszufinden. Wenn du innerlich schon resigniert bist und gekündigt hast, dann widerrufe deine Kündigung und gib eurer Ehe eine neue Chance. Ich möchte, dass du ihm gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Erspar deinem Mann aber nicht dein ehrliches Urteil, er braucht es. So dienst du ihm. Andere werden es nicht tun. So ehrst du mich und so dienst du mir. Und zugleich wirst du genauso heil und die Wunde von Eden kann anfangen, sich zu schließen. So stelle ich mir es vor, dass Jesus uns aus dem Text als Ehemänner und als Ehefrauen ansprechen möchte. Jeder von uns soll wieder dem anderen eine Gehilfe sein, die zu uns passt, wie Gott es sich von Anfang an so wunderbar ausgedacht hat. Und jeder von uns soll um seine Gefahr wissen, an die Tendenz da rauszuspringen. Ich gehöre zu den glücklichen Männern, die momentan in unserer Gemeinde besonders umbetet werden. Es gibt eine Live-Group, die Mütter-Live-Group, ich weiß gar nicht, ob ihr euch so nennt, aber die Beobachtung sagt, es sind irgendwie alles Mütter, die dabei sind. Ihr betet gerade für eure Männer, seit einigen Wochen ganz gezielt, nicht so nach dem Motto, rede endlich zu ihm, sondern einfach, um euch zu unterstützen, um hinter ihnen zu stehen. Und ich spüre das, ich merke das, das kommt bei mir an. Schon allein die Tatsache, die kommt bei mir an. Und das ist eine Art und Weise, wie Frauen ihre Männer komplettieren, wie sie ihnen die Gehilfe sind, also Gehilfe ist nicht Gehilfe, ne? Gehilfe sind, die sie brauchen. Männer brauchen das, Männer sind unvollständig. Der Psychologe Ulrich Gisikus hat mal Folgendes gesagt: Frauen sollen nicht in moralischer Überlegenheit schwelgen und ihre Männer schlecht machen, belächeln oder verachten. Und Männer sollen ihre Frauen als eigenständige Persönlichkeiten, als gleichberechtigte Partnerinnen und zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit berechtigt sehen und ihnen den Weg zur Selbstverwirklichung nicht verbauen. Also ganz klar diese Achtung voreinander, dieses Aufeinanderzugehen und sich öffnen. Und an der Stelle trifft dieser Text ganz tiefen Bedürfnissen, die Frauen und Männer haben, nämlich bei Frauen das Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung und bei Männern das Bedürfnis nach Achtung, nach Anerkennung. Wenn diese Bedürfnisse gestillt werden, dann können sich Frauen und Männer am besten entfalten. Dann kann das, was in ihnen drin ist, am besten rauskommen. Da können sie wachsen und können das Bild reinwachsen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das hat nichts damit zu tun mit Befehl und Gehorsam. Es hat nichts damit zu tun mit einer unterschiedlichen Wertigkeit, sondern das ist die gleiche Ebene, wie das in Galater 3, Vers 28 steht. Da gibt es nicht Mann und Frau. Vor Gott ist da absolute Gleichwertigkeit. Gott liebt beide gleich und genauso. Der Text geht noch weiter. Er geht darüber hinaus über die Beziehungen von Mann und Frau. Er geht auf die Beziehung ein: Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Kinder, gehorcht euren Eltern. Was bedeutet das heute, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen? Ist es ein Erziehungsstil, wo die Eltern alles genau vorplanen und die Kinder dürfen immer nur Ja und Amen dazu sagen? Was ist das für ein Erziehungsstil, den Paulus hier prägt? Der geht auf den ersten Blick völlig gegen den gesellschaftlichen Trend. Kennt von euch jemand den derzeitigen Trend, entweder Twitter oder Facebook, mit Hashtag unerzogen? Hashtag unerzogen? Gibt es auch ein Magazin, das erscheint in Leipzig in einem Verlag. Unerzogen nennt sich das. Und es geht davon aus, jetzt mal karikiert gesagt, dass Kinder die Experten für ihr Lebensalter sind und sich am besten selbst erziehen können. Jetzt mal überspitzt gesagt, natürlich würde keiner, die dem Trend folgen, sagen, wir erziehen ohne Regeln und wir erziehen ohne Werte, natürlich. Aber sie achten die Freiheit des Kindes so sehr, dass man einem Kind kaum keine Regeln gibt und auch kaum Schranken oder Leitplanken mitgibt. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus meint. Ich gehe nicht davon aus, dass Paulus damit sagen möchte, ihr Kinder, ihr gebt euren Eltern, gebt euren Kindern alles vor und die Kinder, die tun genau das. Und wehe, sie tun es nicht, denn dann gefallen sie Gott nicht mehr. Der nächste Vers, den Paulus speziell an die Väter richtet, der klärt uns da ein bisschen auf und er hält das Ganze. Ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Väter haben die Fähigkeit, die Kinder mutlos zu machen. Das liegt in ihnen drin. Sie haben aufgrund ihrer Überlegenheit haben sie die Macht, Kinder zu entmutigen, provozieren zum Zorn, zum Kräftemessen. Und das entmutigt Kinder, weil sie verlieren. Hier spricht Paulus das besondere Bild an, das Kinder von ihren Vätern haben. Wenn du einen Vierjährigen fragst, wer ist dein Papa? Oder wenn du hörst, wie sich Vierjährige oder sogar noch Sechs- oder Siebenjährige unterhalten. Für sie ist der jeweilige Papa der Größte. Er ist der Stärkste, er kann alles. Und die Väter, die es gibt, die müssen alle brillant und perfekt sein. Und so ist das Bild vom Vater ist absolut begeistert. Und sie sind fast blind für die Fehler des Vaters. Aber wenn sie verletzt werden, dann sitzt es umso tiefer. Dann ist dieses Bild sofort wie ein Luftschloss geplatzt. Wenn Papa ungerecht ist, wenn er seine Übermacht, und das gestehen Kinder ihren Vätern zu, wenn sie sagen, er kann alles, er ist größer, er ist stärker. Und wenn man das Größenverhältnis sieht, großer Papa, kleiner Sohn oder kleine Tochter, dann ist das offensichtlich. Und aus der Perspektive des Kindes ist der Papa nun mal riesengroß. Er ist dreimal so groß wie ein Kind. Manchmal. Jetzt projizier das mal von deiner Körpergröße. Dreimal so groß. So würde ein Vater dir gegenübertreten. Da guckst du fast an die Kapellendecke hier. Und schon allein dieses Größenverhältnis macht für die Kinder klar, Papa ist riesig. Und umso wichtiger ist seine Aufgabe, diese Größe nicht auszunutzen, sondern dass aus dieser Größe Liebe hervorgeht und dass diese Größe, diese Macht dazu verwendet wird, Kinder zu bestärken. Dass man Kindern von der eigenen Stärke etwas leiht und nicht die eigene Stärke dazu verwendet, Kinder klein zu halten, sondern sie in diese Stärke mit hineinholt. Und das ist die spezielle Rolle, die offenbar Paulus bei Vätern sieht. Väter verwenden ihre Kraft und Macht für mich als Kind und nicht gegen mich, für unsere Familie. Papa ist für uns da. Und wenn man sich die Geschichten anhört von Jungs, die keine Väter haben, die irgendwann im Knast sitzen, das ist jetzt kein Automatismus, ne? Aber von Jungs, die im Knast sitzen, die häufig keine Väter haben, da ist es für sie klar. Und es kommt immer wieder zur Sprache, dass so eine ganz große Enttäuschung da ist. Dass da so eine riesige Lücke da ist. Dass es so viel Schmerz da ist, was Gott in ihrem Leben sein könnte, weil es der Vater nicht war. Wenn das aber der Fall ist, wenn Väter das ihren Kindern leihen, dann schafft das Sicherheit und Geborgenheit und Vertrauen. Und nur in diesem Umfeld wachsen Persönlichkeiten. Nur in dem Umfeld, wenn jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele von euch einen Garten zu Hause haben. In einem Garten hast du vielleicht ein Blumenbeet. Oder du hast einen Park, Pritzergarten, gehen wir mal davon aus. Da gibt es Beete, ganz viele Tulpen, zum Beispiel im Frühjahr. Es funktioniert nicht, wenn du vor der Tulpenblüte, wenn die gerade so rauskommen, wenn da fleißig über die Felder gelaufen wird. Du trittst alles kaputt, was da wachsen kann. Und das kann bei Kindern genauso passieren. Das Kleine, was aufwächst, was du vielleicht noch nicht siehst, was du vielleicht übersiehst, kannst du kaputt treten. Und deshalb sagt Paulus hier, provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut, sonst knickt ihr sie. Das ist wie ein Systemsturz. Aber in einem vertrauensvollen Umfeld, dort wachsen Kinder auf, dort gedeihen sie. Kinder haben kein Problem damit zu sagen, ja, Papa ist größer, Papa ist stärker. Das ist für sie eindeutig, das ist für sie unzweifelbar. Aber es soll nicht ausgenutzt werden. Kinder sagen, ja, ihr seid überlegen, ihr seid stärker. Und das ist tatsächlich so, aber provoziert damit niemals eure Kinder. Ihr hinterlasst damit einen Scherbenhaufen. Und dieser Vers, provoziert eure Kinder nichts, sonst verlieren sie den Mut, der erleuchtet den vorherigen Vers, wo es heißt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. Denn die Eltern, die Paulus hier beschreibt, dem Vater, der Paulus hier beschreibt, dem wird ein Kind gern gehorchen. Dem wird ein Kind sich anvertrauen, dem wird ein Kind sich öffnen. Und da braucht man als Danebenstehender, vielleicht mit pädagogischem, mehr oder weniger ausgeprägten Sachverstand, nicht sagen, das geht schief. Kinder dürfen Eltern nicht Vorgaben machen. Wenn ein Vater so für seine Kinder da ist, eine Mutter so für ihre Kinder da ist, dann wachsen sie, dann gedeihen sie, dann verlieren sie nicht den Mut. Zuletzt schreibt Paulus noch etwas über ein weiteres Verhältnis, einen weiteren Beziehungsbereich. Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Glücklicherweise gibt es keine Sklaverei mehr. Offiziell zumindest nicht mehr. Inoffiziell wird wohl geschätzt, dass es heute mehr Sklaven gibt als überhaupt in der Weltgeschichte. Damals in der Zeit der Antike war Sklaverei absolut üblich. Das war ganz normal. Das war wie wenn wir 450-Euro-Jobs haben. Die gibt es, die gehören einfach zum Leben dazu. Also kein Vergleich, ne? Nicht in die Schiene, in den Hals bekommen. Die Frage war, wie gehen denn die Christen, die Menschen damals, Paulus, die Gemeinden aufgebaut haben, die an Gott glauben, die etwas von Menschenwürde lernen, wie gehen sie denn mit diesem Sklavenmodell um, dass es in der Gesellschaft eine Gruppe von Menschen gibt, die offenbar rechtlos ist? Wie leben sie damit? Paulus sagt ja vorher schließlich, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, ob jemand Sklave ist, ob jemand frei ist, ob jemand angestellt ist, ob jemand wie auch immer. Ist ja alles vor Gott gleich. Also offenbar könnte man ja denken, Paulus ruft dazu auf, macht alles platt hier, du gehst als Sklave morgen an deinen Dienst und kannst deinem Herrn signalisieren, du hast mir gar nichts zu sagen, vor Gott sind wir auf einer Augenhöhe. Das macht Paulus nicht. Wäre nie gegangen, war undenkbar in der damaligen Zeit. Glücklicherweise ist das heute abgeschafft. Stattdessen ruft Paulus nicht zum Systemsturz auf, sondern zu einem starken Charakter, zu einem starken Lebensmodell, nämlich auch im Verborgenen treu zu sein. Eine Arbeitsethik, wo man sich wundert, wo man sagt, das ist ja ungewöhnlich. Du arbeitest, obwohl du nicht beaufsichtigt wirst. Und als Sklave ist der Frust weitaus höher als bei einem durchschnittlichen deutschen Angestellten und der Schmerz. Er ruft dazu auf, bereitwillig zu dienen, bereitwillig zu arbeiten, von Herzen zu arbeiten und verweist auf das himmlische Erbe, auf eine himmlische Belohnung. Und zuletzt verweist er nochmal auf die Herren, auf diejenigen, die für sich arbeiten lassen und ruft zur Gerechtigkeit auf und ermahnt, dass auch diejenigen einen Herrn im Himmel haben. Ich habe das nochmal in der Übersetzung der Volksbibel aufgeschrieben. Wenn ihr das im Nebenbei durchlesen wollt, dann könnt ihr das Leben, das erhält nochmal einiges. Die Sprache ist manchmal etwas plump, aber sie ist sehr deutlich und wortstark. Und das gilt genauso heute noch. Paulus spricht hier Missstände an in der damaligen Gesellschaft, schon mit dem letzten Vers. Wenn du ein Arbeitgeber bist, dann behandle Leute gerecht. Denn geh davon aus, dass auch du einen Herrn im Himmel hast. Und damit spricht er die damaligen Sklavenhalter an und lehnt sich richtig weit aus dem Fenster. Das ist in der damaligen Kultur das Maximum. Also weiter konnte er nicht gehen, ohne dass er wahrscheinlich alles verliert, was er hat. Er spricht die Missstände an, aber auf eine konstruktive Weise. Er hinterlässt keinen Scherbenhaufen, sondern er baut auf. Er ist hilfreich. Er hinterlässt keine Scherben, sondern er hinterlässt den Duft von Jesus, den Duft vom Heiligen Geist. Und das gilt auch heute noch im Arbeitsverhältnis. Man kann das nicht gleichsetzen, Sklaverei heute, Sklaverei damals oder Sklaverei heute und normale Arbeitsverhältnisse heute. Aber was heute gilt, ist genauso Ehrlichkeit, ist Aufrichtigkeit, Fleiß und Herzblut. Und meine Arbeit, das, was ich tue, ist ein Dienst für Gott. Ist ein Dienst für Jesus. Auch wenn er nicht meinen Arbeitsvertrag als Arbeitgeber unterschrieben hat. Es ist trotzdem ein Dienst für Gott, für Jesus. Sein Wort für die Vorgesetzten, für die Unternehmer, für die Teamleiter gilt da genauso. Behandelt Menschen gerecht, bezahlt sie gerecht und verbunden mit dem Hinweis, dass auch sie einen Herrn im Himmel haben, der sie beurteilt und der sie angestellt hat. Ich weiß nicht, welcher dieser vier Lebensbereiche bei dir Emotionen oder Wallungen oder irgendwas anderes hervorruft. Vielleicht gibt es Dinge, die liegen dir quer nach der Predigt. Wir können gern darüber diskutieren, wir können gern darüber sprechen. Das, was ich aus dem Text sehe, wozu Gott uns herausfordert, das ist ein Leben im Miteinander. Das ist ein Leben im Füreinander. Und kein Leben nebeneinander oder ein Leben gegeneinander. Paulus ruft Männer und Frauen auf, füreinander und miteinander zu leben. Paulus ruft Kinder und Eltern auf, füreinander und miteinander zu leben. Und Paulus ruft genauso in das Arbeitsverhältnis rein, füreinander und miteinander zu leben. Auf diese Weise kann dieses neue Leben, von dem im Kolosserbrief geschrieben wird, gelingen. Auf diese Weise können wir das umsetzen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten, während die Band vielleicht schon nach vorne kommt. Möchte ich einfach nochmal für die verschiedenen Gruppen, die Paulus heute anspricht und die ich in der Predigt angesprochen habe, nochmal beten. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe von Menschen du gehörst, wo du dich angesprochen hast. Aber bring die Sachen einfach vor Gott. Vielleicht treffen dich einige Worte, vielleicht wirst du berührt. Lass uns beten. Vater, dein Wort ist aktuell, es spricht zu uns und an manchen Stellen, da piekst es uns auch. Da spricht es Dinge in uns rein, die uns nicht so ganz gefallen, die uns ansprechen. Aber wenn wir tiefer eintauchen, merken wir, dass du das Wohl von Menschen im Blick hast. Dass du unser Wohl im Blick hast und dass es dir nicht plump darum geht, moralische Sätze rauszuschreien. Ich bete für diejenigen, die ich eingangs erwähnt habe, die selber merken, ich bin an einer Beziehung gescheitert, bin verwitwet, oder bin noch nicht in der Ehe, warte noch auf die Person. Ich bete, dass sie erleben, dass du da bist, dass du ein guter Gott bist. Dass du etwas Gutes mit ihrem Leben vorhast, genauso wie mit anderen. Dass du dort keinen Unterschied machst. Vater, ich bete für diejenigen, die in ihrer Ehe herausgefordert sind, was genau dieses Rollenverhältnis betrifft. Die merken, dass Bedürfnisse hier und da nicht erfüllt werden, dass so eine latente Unzufriedenheit da ist, die immer mal rauskommt, die manchmal wieder verstummt, die aber immer da ist. Jesus, ich bete, dass du dort mit deiner Gnade reinkommst, mit deiner Heilung reinkommst, dass diese Wunde, die wir mitgenommen haben aus dem Garten Eden, nämlich Macht und Unterdrückung, Unterwerfung und Rangeleien und Geschlechterkämpfe, dass die heilen kann. Dass wir selbst uns zurücknehmen können, den anderen wertschätzen können. Ich bete, dass du mit deinem Segen da reinkommst. Vater, ich bete für diejenigen, die Kinder erziehen. Ich bete um ganz viel Liebe, bete um ganz viel Geduld und um diesen Blick von dir auf die Kinder, das, was du für sie im Blick hast, das, was gut für sie wäre aus deiner Perspektive, was die ewigen Werte sind, die in 10 Jahren genauso noch gelten. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen dafür und schenke uns deinen Blick. Ich bete für diejenigen, die im Arbeitsverhältnis herausgefordert sind, durch ihr Team, durch Vorgesetzte, Mitarbeiter, Kunden oder wen auch immer. Jesus, ich bete, dass du ihren Blick erneuerst auf die Situation, in der sie drinstehen. Bete, dass du mit deiner Liebe sie selbst erstmal füllst und tröstest über den Zustand. Und ich bete, dass du sie so heil machst, dass sie selber zum Heil und heilsam wirken können. Jesus, füll du uns mit deinem Frieden und mit deiner Liebe. Amen.